Leute, ich bin total aufgeregt und freue mich riesig. Wir haben heute tatsächlich Folge 100 vom Legatalk. 4 Jahre Podcast, keine Folge ausgelassen, über 150.000 Downloads. Ja, bin ich jetzt ein bisschen stolz und habe mir überlegt, was mache ich eigentlich damit? Eine Best-of-Folge. Und ja, es ist was anderes geworden als eine Best-of-Folge, aber ich will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen. Also lasst uns loslegen und von mir erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die hier immer dabei sind, die zuhören, die mir nette Kommentare schreiben und ja, die einfach zeigen, dass euch der Podcast Spaß macht und die weiterhin jede 2 Wochen dabei sind. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Runnenberg, ich bin integrative Lerntherapeutin und seit vielen Jahren in der Ausbildung von Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainern und Lerncoaches tätig. Und heute haben wir tatsächlich die Folge 100. Und 4 Jahre wird der Podcast auch bald alt. Das heißt, das Thema ist nach wie vor interessant. Und ich habe für heute mir überlegt, nachdem ich eigentlich gedacht habe, ja, jetzt müsste ich ja so eine Best-of-Folge machen. Nee, ich schreibe mal die 6 wichtigsten Dinge auf, die für mich wirklich stehen oder wofür ich stehe. Und wenn du, denke ich, diesen Podcast hörst, für die du wahrscheinlich auch stehst. Das ist so ein bisschen mein persönliches Manifest, was es hier heute gibt. Genau, also lass uns loslegen. These Nummer 1 oder meine Überzeugung Nummer 1. Teilleistungsstörungen sind keine Behinderungen, sondern andere Arten zu lernen. Für mich ist das deswegen so wichtig, weil ich möchte, dass einfach akzeptiert wird, dass Lernen sehr, sehr vielfältig wird. Ob wir das in eine Schublade Neurodivergenz, Teilleistungsstörung stecken, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte, dass wir alle Kinder mit dem Potenzial sehen, was wir haben, was sie haben, und dass diese Kinder so lernen können, wie es für sie richtig ist. Denn diese ganzen Schubladen brauchen wir ja nur, um uns in einem starren Schulsystem die Möglichkeit zu erkaufen, sage ich mal, dass die Kinder, die ja vielleicht langsamer lernen können, und dass ein bisschen darauf Rücksicht genommen wird, dass sie anders lernen. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass wir das eigentlich ablegen und unser Schulsystem endlich mal so angucken, dass wir sagen, jeder muss so lernen können, wie es für ihn einfach und seine Möglichkeiten passt. Denn Teilleistungsstörungen sind in dem Fall ja auch nur ein ganz begrenzter Bereich. Jedes Kind ist neugierig, lernfähig und in einem Ausschnitt oder so, da funktioniert einfach die Verarbeitung anders. Und ich sage immer so, wenn du jetzt vielleicht vor einer gesperrten Straße stehst, weil irgendetwas nicht geht, dann musst du eben den Umweg gehen, aber du kommst trotzdem an. Und ich finde einfach, der Begriff Störung, der klingt vielleicht für viele so ein bisschen nach, da ist ein Defizit, und viele Kinder hören das auch so raus. Sie halten sich für irgendwie nicht richtig, und das müssen wir unbedingt verhindern, denn jedes Kind ist genau gut so, wie es ist. Denn das entscheidet ja auch darüber, was ein Kind über sich denkt, aber auf der anderen Seite auch, wie wir handeln. Denn wer glaubt, dass ein Kind ein Defizit hat, der versucht natürlich, dieses Defizit auszugleichen, zu reparieren. Aber wer weiß, dass ein Kind einfach nur einen anderen Weg geht, der kann nach Wegweisern für genau dieses Kind und für genau diesen Weg suchen. Und für mich ist es die Aufgabe in der Lerntherapie, einfach diesen Weg zu finden, den einen Weg, den dieses Kind, mit dem ich hier gerade arbeite, eben gehen kann. Und dieser Weg beginnt immer an einem ganz bestimmten Punkt. Und dazu kommt jetzt meine zweite These oder meine zweite feste Überzeugung. Förderung wirkt an dem Punkt, an dem das Kind gerade steht. Wobei das nicht nur eine Überzeugung ist, das ist eine wissenschaftlich belegte Tatsache. Das ist genauso wie beim Hausbau. Wenn das Fundament Löcher hat, dann können wir nicht anfangen, das Dach zu decken oder das dritte Geschoss noch oben drauf zu setzen. Dann müssen wir erstmal das Fundament stabil machen. Und wenn ich sage, wir brauchen den richtigen Startpunkt, dann bestimmt den immer das Kind und niemals der Lehrplan. Denn ich kriege ganz oft, gerade bei älteren Kindern, die Frage gestellt, aber er ist doch schon XY Jahre alt, da kann ich doch nicht so weit unten anfangen. Doch, kannst du. Der richtige Startpunkt ist immer der Punkt, an dem das Kind gerade steht. Und wenn das relativ weit unten ist, dann ist es völlig egal, ob ich mit einem Drittklässler, mit einem Siebtklässler arbeite oder mit einem Erwachsenen, der 28 ist und sagt, ich möchte jetzt endlich dieses Thema für mich geregelt kriegen. Das ist das, was wir in der Förderung auch als Nullfehlergrenze bezeichnen, nämlich den Punkt, an dem ein Kind noch fehlerfrei arbeiten kann. Für das eine Kind kann es sein, dass es alle Buchstaben richtig erkennt. Für das andere Kind kann es sein, dass es zumindest schon mal alle Laute aus einem Wort heraushören kann. Und für wieder ein anderes Kind, wenn wir jetzt aufs Rechnen gehen, könnte es eben sein, dass es vielleicht zwar schon versteht, was kleine Mengen im Bereich bis 10 sind, aber das Zehnersystem noch nicht verstanden hat. Das ist völlig egal. Wir müssen gucken, wo steht das Kind und da holen wir es ab. Für mich ist das immer so, ich sage das ja auch gerne so mit dem Bahnhof, wenn das Kind in Kiel am Bahnhof steht, dann kann ich es nicht in Flensburg abholen. Das wird nicht funktionieren. Das ist übrigens wissenschaftlich sehr stark belegt, unter anderem auch in den S3-Leitlinien, wo sehr klar drin steht, wir müssen bei den erkannten Problemschwerpunkten ansetzen. Genau, das war meine These Nummer 2 oder beziehungsweise auch meine feste Überzeugung. Kommen wir zu Nummer 3. Lesen lernt man durch Lesen, Schreiben lernt man durch Schreiben und Rechnen lernt man durch Rechnen. Was damit gemeint ist, die Förderung arbeitet am Gegenstand selbst, an den Lauten, an den Buchstaben, an Mengen, an Zahlen. Genau darum, wo es am Ende geht. Denn wir sehen immer wieder, oder ich sehe auch immer wieder, dass andere Themen angegangen werden, wie Wahrnehmungstrainings, Hörtrainings, Blickbewegungstrainings, farbige Folien. Die Idee dahinter klingt auch oft einleuchtend, bringt Grundfunktionen in Ordnung, dann läuft das Lesen von alleine, sagen diese Thesen. Was die Forschung dazu sagt, eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2014 mit 22 kontrollierten Studien und 1902 Kindern, das hat ergeben, und da gibt es einen einzigen Satz, das systematische Training, das war LRS, von Buchstaben und Lautzuordnung ist der einzige Ansatz, der Wirkung beim Lesen und Schreiben wirklich abgesichert ist. Und beim Rechnen ist es nicht viel anders. Ich muss verstehen, was eine Menge ist, was eine Zahl ist und wo ihr Platz im Gefüge von Mengen und Zahlen in unserem Zahlenraum ist, damit ich mit ihr rechnen kann. Und das ist jedenfalls der Punkt, wo ich auch immer wieder sage, die Leitlinien werden da auch noch ganz, ganz deutlich. Die sagen sehr, sehr klar, wir müssen an den Problemschwerpunkten anfangen. Das sagen auch zum Beispiel Waldemar von Sokodolitz. Und ich denke, für mich ist es ganz, ganz wichtig, wir haben eine begrenzte Zeit und diese Kinder haben eine begrenzte Zeit. Und deswegen sollten wir das trainieren, was den Kindern wirklich hilft. So, jetzt These oder auch meine Überzeugung Nummer 4. Beziehung und Grundbedürfnisse kommen vor dem Inhalt. Ich sage das immer und neulich fragte mich jemand in einer Veranstaltung, was heißt das überhaupt? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt mehrere Studien, unter anderem gibt es Klaus Grabe, der unsere psychischen Grundbedürfnisse beschrieben hat und der sagt zum Beispiel, das Bedürfnis nach Bindung ist extrem wichtig. Ist dieses Bedürfnis unter Druck, hat der Kopf was anderes zu tun, als zu lernen. Das ist vielleicht genauso wie mit dem Bedürfnis, wenn ich jetzt vielleicht totalen Hunger habe, dann würde ich auch nicht lernen und wir würden dem Bedürfnis auch nachgeben. Aber das Bedürfnis nach Bindung und Dazugehörigkeit hat aufs Lernen nun mal eine größere Auswirkung. Das hat unter anderem auch John Hattie festgestellt in seiner Metastudie Visible Learning. Und das zeigt, wenn Das ist eine Bedingung, dass Lernen wirklich gut stattfinden kann. Das gilt natürlich auch für die Beziehung von Eltern und Kindern. Und ich sehe unseren Job als Lerntherapeuten auch darin, diese Beziehung zu stabilisieren. Aber dazu mehr in These 5. Ganz praktisch heißt das, wir müssen immer wieder an der Beziehung zum Kind arbeiten. Und das heißt, wir müssen Kommunikationstechniken kennen, wir müssen die Grundbedürfnisse kennen und wir müssen gucken, wissen, wo das Kind steht, denn dann können wir dem Kind einfach auch Erfolge vermitteln. Und wenn ein Kind in der Förderung Erfolg hat, wirkt sich das auch wieder positiv auf die Beziehung auf. So, kommen wir zur These Nummer 5. Eltern gehören mit an den Tisch. Und eine kleine Rechnung. In der Lerntherapie sehen wir ein Kind eine Stunde in der Woche. Die anderen 167 Stunden verbringt das Kind in der Schule, zu Hause, in der Hausaufgabenbetreuung. Und wer glaubt, Förderung findet nur in dieser einen Stunde statt, der verschenkt natürlich eine ganze Menge. Und engagierte Eltern sind die stärkste Ressource, die ein betroffenes Kind haben kann. Das kommt von Sally Shaywitz. Sally Shaywitz, ihres Zeichens auch Dyslexieforscherin aus den USA. Dafür müssen Eltern aber wirklich verstehen, was bei der Teilleistungsstörung ihres Kindes vorgeht, warum das Kind so langsam ist, warum das vielleicht in die Verweigerungshaltung geht. Und wenn das Verständnis da ist, ändert sich der Ton am Küchentisch meistens von alleine. Dazu gehört aber auch, dass Eltern Ängste haben um die Zukunft ihres Kindes oder auch, dass sie von der Schule und gutmeinenden Großeltern und anderen Menschen vielleicht unter Druck gesetzt werden. Dann sind ebenfalls Grundbedürfnisse verletzt. Dann müssen wir den Eltern auch Orientierung geben und auch vielleicht ein Stück Kontrolle zurück, dass sie sich nicht verloren fühlen und dass sie aber auch das Gefühl haben, ihre Autonomie ist geschützt. Sie haben da einfach Einfluss. Wir müssen den Eltern ein Stück Selbstwirksamkeit geben. Daraus folgt, Elternarbeit ist immer Teil der Förderung und gehört genauso geplant wie die Förderstunde selbst. Und jetzt meine sechste These. Selbstwirksamkeit und Selbstwert müssen immer im Blick sein. Denn Selbstwirksamkeit in einem Satz erklärt, heißt, es ist die Überzeugung, durch mein eigenes Tun kann ich was bewirken. Und Kinder, die nun jahrelang erfahren haben, sie können das nicht, sie haben immer wieder Fehler, haben oft diese Überzeugung verloren. Oft hören wir dann von einem Kind, das sagt, oh, wenn etwas mal geklappt hat, da habe ich Glück, die Aufgabe war zu leicht. Und wenn es schief geht, ich bin halt zu dumm dazu. Den Erfolg schreiben sie den Umständen zu, den Misserfolg letztendlich als Makel an sich selbst. Und deshalb reicht es nie, nur an Buchstaben und Zahlen zu arbeiten. Jeder Fortschritt, den ein Kind macht, müssen wir dem Kind auch zeigen. Dazu ist es aber ganz wichtig, dass wir die individuellen Erfolge und Entwicklung der Kinder sichtbar machen und uns ein Stück von dem lösen, was die Schule tut, nämlich die Kinder immer einzuordnen zwischen andere Kinder. Und da erzähle ich immer so gerne eine Geschichte von einer Mitschülerin meiner Tochter. Das war, glaube ich, in der 6. Klasse. Und die Klasse hatte Schwimmunterricht. Und dieses Mädchen konnte bis dato nicht schwimmen. Alle anderen waren ganz sichere Schwimmer. Und dieses Mädchen hat es tatsächlich geschafft, in dem Halbjahr, in dem Schwimmen waren, viele Stunden sind es ja nicht. Und meistens hat dann, wenn man Glück hat, hat man zwei Lehrer dabei oder zwei Betreuungspersonen und eine Menge Kinder. Also so viel Aufmerksamkeit bekommt so ein Kind dann auch nicht. Trotzdem hat dieses Mädchen es geschafft, schwimmen zu lernen. Einmal alleine durchs Becken. Eine vorherige Nichtschwimmerin, die auch noch Angst hatte. Die Leistung ist eigentlich viel stärker zu bewerten als die der anderen, die vielleicht ein paar Minuten oder ein paar Sekunden schneller geworden sind, die ihren Stil verbessert haben. Trotzdem kriegte das Mädchen im Vergleich zu den anderen natürlich eine schlechte Note, weil es viel langsamer geschwommen ist als alle anderen. Und das meine ich damit, dass wir individuelle Erfolge sichtbar machen müssen. Na, natürlich soll ein Kind am Ende der Förderung so gut lesen, schreiben und errechnen können, wie es ihm möglich ist. Und es soll auch wissen, was es geschafft hat und wie es Dinge kompensieren kann, die vielleicht nicht gehen, vielleicht mit technischen Hilfsmitteln. Und damit bin ich jetzt am Ende von unserer Folge 100. Ich sage nochmal ganz langsam, worum es heute ging. Teilleistungsstörungen sind keine Behinderung, sondern eine andere Art zu lernen. Förderung wirkt immer an dem Punkt, an dem das Kind gerade steht. Lesen lernt man durch Lesen, Schreiben durch Schreiben und Rechnen durch Rechnen. Beziehung und Grundbedürfnisse kommen vor Inhalt. Eltern gehören an den Tisch und Selbstwirksamkeit und Selbstwert gehören immer in den Blick. Ja, das ist es, wofür ich und auch der Lega-Talk natürlich steht. Und natürlich alles andere wie Methoden und Materialien bauen immer darauf auf. So, damit bin ich am Ende. Wenn du Ideen hast, wenn du etwas dazu schreiben möchtest, freue ich mich immer von dir zu hören. Und in der nächsten Folge geht es auch schon mit einem ganz spannenden Thema weiter, das dann nämlich heißt, Lesen, Schreiben, Rechnen, macht das im Zeitalter von KI überhaupt noch Sinn? Ist das noch wichtig? Und du kannst sicher sein, es ist wichtig. Und warum? Darum geht es eben in der nächsten Folge. Mach's gut, bis in 14 Tagen.